Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Marja Ilmenreich am Mikrofon. Anberaumt, abgesagt und verschoben. Anberaumt, abgesagt und wieder verschoben. Über 2 Jahre hat sich der Prozess gegen die Autorin, Filmemacherin und Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga in Simbabwe hingezogen. Die Vorwürfe gegen sie, Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie. Vor 2 Jahren hatte Tsitsi Dangarembga gemeinsam mit der Journalistin Julie Barnes auf Plakaten öffentlich bessere Reformen für Simbabwe gefordert. Mehr nicht. 32 Mal mussten sie vor dem Gericht in Harare erscheinen, mussten sich zwischendurch regelmäßig bei der Polizei melden. Verunsicherung und Zermürbung als Methode, da sind sich internationale Beobachterinnen und Beobachter einig. Der Prozess gegen Tsitsi Dangarembga ist ein Schauprozess. Heute wieder mit stundenlanger Hängepartie das Urteil. Tsitsi Dangarembga und Julie Barnes sind vom Gericht schuldig gesprochen worden. Von einer Freiheitsstrafe ist die Rede, gegebenenfalls auch auf Bewährung, auch von einem Bußgeld. Doch in diesen Minuten sind die Informationen über das genaue Strafmaß noch widersprüchlich. Cornelia Zetsche ist Vizepräsidentin des PEN-Zentrums Deutschland und dessen Writers in Prison-Beauftragte. Sie steht in engem Kontakt mit Tsitsi Dangarembga. Sie habe ich kurz vor der Sendung im schwedischen Uppsala erreicht, wo sich dieser Tage der internationale PEN zu seiner Jahrestagung trifft. Frau Zetsche, der heutige Prozesstag wurde bei Ihnen in Uppsala, wo ja Menschen aus aller Welt zusammengekommen sind, die sich für die Freiheit des Wortes einsetzen, sicherlich mit großer Spannung beobachtet. Wie haben die Mitglieder der Schriftstellervereinigung reagiert auf das Urteil aus Harare?
Bislang offen gestanden überhaupt nicht, denn die meisten wissen das noch gar nicht. Wir sind jetzt total am Draht, aber im Moment laufen Wahlen in Uppsala und das ist sehr wichtig für das Generalsekretariat beispielsweise. Im Vorfeld haben wir natürlich über Tsitsi Dangarembga gesprochen. Auch einer der Kandidaten sitzt im Moment im Gerichtssaal in Harare und informiert mich regelmäßig, was gerade besprochen wird und entschieden wird. Aber der große Kongress konnte noch gar nicht reagieren.
Wie sieht denn Ihre Reaktion aus?
Naja, also Tsitsi Dangarembga schuldig zu sprechen, dass sie zu Gewalt aufgerufen habe, ist natürlich völlig absurd und gegen jede rechtsstaatlichen Prinzipien. Es ist andererseits auch keine Überraschung und doch irgendwie ein schwarzer Tag für Tsitsi Dangarembga, für Julie Barnes, für alle in Simbabwe und anderswo, die für Meinungsfreiheit, Grundrechte, Demokratie eintreten. Und natürlich werden wir Tsitsi Dangarembga weiter unterstützen. Sie hat schon angekündigt beim letzten Mal, wenn sie verurteilt wird, dass sie in Revision gehen wird. Und wir haben ja öffentlich mit Kampagnen, mit Wahlbeobachtung vor Ort, ich war in Simbabwe, mit einer großen Spendenaktion, wo wir in 8 Tagen die 15.000 Euro Gerichtskosten gesammelt haben. Wir haben sie unterstützt und das werden wir auch weiter tun.
Das werden Sie weiter tun. Sie werden von Uppsala aus alles weiter beobachten. Nun findet dieser große Kongress, dieses Treffen der internationalen PEN-Gemeinde wieder in Präsenz statt, in der schwedischen Universitätsstadt Uppsala. Wie dürfen wir uns solch einen PEN-Kongress vorstellen? Diskussionen und Panels überall, ein internationales Stimmengewirr?
So ähnlich. Also ich bin gerade hier in einem Raum des Schlosses und zwischen Schloss und Universität hoch auf dem Hügel über dieser Puppenstuppenstadt Uppsala findet dieser PEN-Kongress statt mit 400 Delegierten aus aller Welt, die darum beraten, wie sie verfolgten Schriftstellern helfen können, wie die PEN-Zentren untereinander sich besser vernetzen können. Mit den neuen technischen Möglichkeiten, die wir alle gelernt haben in den letzten 2 Jahren, sind die akuten Fälle viel besser zu behandeln. Siri Hüstvedt hat anfangs eine wunderbar motivierende, brillante Eröffnungsrede gehalten über die Macht des Wortes. Aber ernüchternd sind natürlich dann der leere Stuhl, mal für Julian Assange, mal für Salman Rushdie, mal für Pham Son Thuong, aus Vietnam, eine Aktivistin, eine Journalistin, Bloggerin, die zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, einfach weil man ihr unterstellt, sie habe Propaganda gegen die Sozialistische Republik lanciert. Also zwischen Ernüchterung und Freude, auch über manche Erfolge und einem Stimmengewirr, gibt es hier alles Mögliche. Und wenn ich neben den Kollegen zwischen Eritrea, Kambodscha, Irak, Iran sitze, dann werden doch die deutschen Probleme sehr klein. Oder wenn ich höre, dass in Mexiko gerade 11 Journalisten getötet wurden.
Als Writers in Prison Beauftragte von PEN Deutschland kümmern Sie sich ja insbesondere um inhaftierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Ausland. Wenn Sie sich jetzt mit Gleichgesinnten aus allen anderen PEN-Zentren dieser Welt treffen, was erarbeiten Sie, was diskutieren Sie, um nicht immer das gleiche Klagelied anstimmen zu müssen?
Ja, also zum Beispiel, wir wissen alle, dass Iran brennt und ich kam vorhin gerade aus einer Iran-Gruppe, die sich relativ neu gebildet hat und es geht darum, unsere Arbeit zu koordinieren. Das ist sehr wichtig, damit nicht jeder doppelte Arbeit leistet. Wer kann juristischen Rat bieten? Wer kann Schutz bieten? Wer hat finanzielle Möglichkeiten? Das wurde da alles besprochen. Es wurde auch besprochen oder überhaupt mal aufgelistet, was so passierte in dem letzten Jahr, was im Moment akut ist und da gehört dazu, dass der digitale Raum zunehmend bedroht ist, dass die autoritären Staaten zugenommen haben, dass die Covid-Restriktionen zunehmend instrumentalisiert werden, um unrechtmäßig gegen Oppositionelle vorzugehen. Auch so eine Spionagesoftware wie Pegasus beispielsweise wird in Marokko eingesetzt, um Oppositionelle auszuspionieren. Suleiman Rahissimi ist so in Haft geraten, verweigert jetzt jeden Kontakt. Über solche Leute muss man sich Sorgen machen. Und da bereden wir, was wir tun können.
Und was konkret kann man machen, außer Briefe schreiben, außer appellieren, außer Öffentlichkeit herstellen?
Ja, aber das ist ganz wichtig. Ein einzelner Brief kann nichts erreichen, aber hunderte von Briefen an unsere Regierungen, an die Regierungen der jeweiligen Länder, an die Botschaften. Wir, gerade bei Iran habe ich von den KollegInnen gehört, dass sie durchaus Antworten bekommen und dass das wahrgenommen wird. Kampagnen starten, Resolutionen verabschieden. Wir werden hier zu Kuba, wo 50 Künstler in Haft sind, eine Resolution verabschieden. Wie kann man sie finanziell unterstützen? Und vor allen Dingen, das sagte Burhan Sönnes, der selber im Gefängnis saß und jetzt Präsident des internationalen PEN ist, wir dürfen diese Menschen nicht vergessen. Er zitierte einen Philosophen, der sagte, die Hölle ist nicht, wo man leidet, die Hölle ist da, wo du leidest und niemand dich hört.
Das zitiert Cornelia Zetsche. Sie ist aus dem Präsidium von PEN Deutschland und zurzeit beim Jahreskongress von PEN International im schwedischen Uppsala. Tsitsi Dangaremga hat sich dem Prozess in Simbabwe gestellt. Schließlich sei es ihre Heimat, hat sie immer wieder betont. Und dieses Gefühl, ausgerechnet im eigenen Land nicht sicher sein zu können, das ist im weitesten Sinne Schreibenden weltweit wohl vertraut. Und so wie Tsitsi Dangaremga der Titel einer Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels zwar internationale Aufmerksamkeit beschert, sie aber natürlich nicht schützt, so ist auch die Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis alles andere als ein Garant für ein sorgloses Leben. Das weiß nicht zuletzt der Schriftsteller Orhan Pamuk, der in seiner türkischen Heimat lebt, aber sicherlich nicht so, wie er es sich wünscht. Dieser Tage erscheint in der Türkei sein jüngstes Buch. Ferne Berge und Erinnerungen heißen die Ausschnitte aus seinen Notizbüchern. Begleitet wurde die Veröffentlichung von einem ausführlichen Interview. Susanne Güsten berichtet.
Orhan Pamuk wollte eigentlich Maler werden. Heute ist er Literatur-Nobelpreisträger. Doch in den entscheidenden Momenten seines Lebens greift er noch immer zum Zeichenstift. So hat er etwa den Augenblick verewigt, in dem er erfuhr, dass der türkische Staatspräsident Erdogan ihn einen Terroristen nannte. Die Buntstiftzeichnung zeigt seinen Schreibtisch an der Columbia-Universität in New York mit einem aufgeschlagenen Notizbuch und einer Tasse Kaffee. Unter dem Tisch steht ein Koffer. Mit Bleistift hat Pamuk dazu gekritzelt. Fertig gepackter Koffer. Denn er war damals gerade auf dem Sprung zurück in die Türkei. Was er in diesem Moment fühlte, erzählte er jetzt in Istanbul dem regierungskritischen Internetsender T24.
Es war die Angst, nicht in die Türkei zurückkehren zu können. Vom Staatspräsidenten als Terrorist bezeichnet zu werden in einem System, wo der Mann jeden einsperren kann, solange er will. Ich hatte Angst, nie in die Türkei zurückkehren zu können.
Knapp 3 Jahre ist das her und Pamuk ist längst zurück in der Türkei. Die türkische Regierung ruderte damals zurück und sprach von einem Missverständnis. Wohl gelitten im Staat ist der Schriftsteller aber bis heute nicht, weshalb er sein neues Buch nicht im türkischen Fernsehen vorstellen konnte. Dort hat er inoffizielles Auftrittsverbot. Auf dem Balkon seines Sommerhauses auf den Prinzeninseln vor Istanbul sprach er deshalb mit dem Journalisten Murat Sabuncu, der wegen kritischer Berichterstattung kürzlich 1,5 Jahre im Gefängnis saß. Eine Brise vom Meer blätterte in den Notizbüchern, die Pamuk auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Die Originale, von denen er im neuen Buch eine Auswahl veröffentlicht. Seit 15 Jahren trage er stets eines dieser kleinen Notizbücher bei sich, erzählt Pamuk und öffnet sein Jackett, um die rechte Innentasche vorzuzeigen.
Da stecke ich sie unterwegs immer ein und wenn ich irgendetwas Interessantes sehe, schreibe ich es sofort auf. Oder wenn ich eine Idee habe, die ich zu einer Geschichte ausbauen könnte, eine politische Frage, über die ich nachdenken will, oder ein Zitat aus einem Buch, das mich berührt. Oder ich zeichne etwas und schreibe ein paar Worte dazu. Das kostet mich 20 Minuten am Tag und der Tag wird dadurch unvergesslich. Ich kann das jedem Schriftsteller nur empfehlen, eigentlich jedem Menschen. Es ist eine große innere Bereicherung, eine der schönsten Sachen in meinem Leben. Das wollte ich nun auch mit anderen Menschen teilen.
25 Notizbücher hat Pamuk im Laufe der Jahre gefüllt. 4000 Doppelseiten mit winzig gekritzelter Schrift und bunten Zeichnungen. 200 dieser Doppelseiten sind in dem Buch reproduziert. Auch seine Ängste angesichts der Verfolgung von Künstlern, Intellektuellen und Dissidenten in der Türkei hat er festgehalten.
Natürlich sind Todesdrohungen und Hassreden nichts, was man wegstecken kann als Künstler. Zumindest geht es mir so, dass man dann nicht einfach aufstehen kann und frühstücken und an einem Roman schreiben, als wäre nichts geschehen. Ich habe viele Nächte nur mit Schlaftabletten schlafen können, aber habe ich das Recht, mich darüber zu beklagen? Wenn ich daran denke, was Schriftsteller früherer Generationen in diesem Land erleiden mussten, dann geht es mir noch gut.
Der türkische Schriftsteller Orhan Pamuk, Susanne Güsten, berichtete über sein jüngstes Interview. Bevor heute die neueste Verfilmung des Erich Maria Remarque-Klassikers Im Westen nichts Neues ins Kino kommt und dann in ein paar Wochen auch zu Netflix, da macht es den Eindruck, als sei von dem Film allüberall bereits die Rede. Das normale Publikum hat den neuen Film von Regisseur Edward Berger noch nicht gesehen, dafür aber handelt in die Branche die Filmindustrie bereits besonders hoch. Im Westen nichts Neues ist gestern in die Vorauswahl zum Europäischen Filmpreis aufgenommen worden und das Filmland Deutschland schickt ihn ins Rennen für den Auslands-Oscar 2023. Ob diese besondere Art der Vorschusslorbeeren gerechtfertigt ist, das habe ich von der Filmkritikerin Katja Nikodemus wissen wollen. Kriegshungrige junge Männer ziehen im Ersten Weltkrieg an die Westfront nach Frankreich und erleben dort den blanken Horror im Schützengraben. Von Nikodemus, mit welchen Bildern zeigt Edward Berger das, was ja im Roman sehr unverblümt geschildert wird?
Na, man kann schon sagen, dass er für seinen Film einen realistischen Zugang wählt. Das heißt, der Stellungskrieg, der sieht ja eigentlich so aus, wie man ihn sich ungefähr vorstellt oder von Abbildungen historischen kennt. Also Schützengräben voller Schlamm und Regenwasser, eine verbrannte Landschaft voller Krater. Auch die Kampfhandlungen werden ausbuchstabiert, also mit verschütteten Leichen, abgetrennten Gliedmaßen. Und für mich entstand so der Eindruck, dass die Geschichte, die Erlebnisse dieses 17-jährigen Soldaten ja eigentlich damit musealisiert werden. Also es fehlt wirklich ein gegenwärtiger Blick oder auch eine inhaltliche, ästhetische, visuelle Haltung. Und dafür reichen eben nicht die guten Absichten. Aber es liegt schon auf der Hand, dass der deutsche Vorschlag für die Oscar-Nominierung natürlich auch jetzt mit unserer kriegerischen Gegenwart zu tun hat. Was aber eben nicht heißt, dass dieser Film anschlussfähig wäre an unsere Gegenwart.
Gucken wir noch mal in die Filmgeschichte ganz kurz zurück. Remarques Roman aus dem Jahr 1928 ist ja nicht zum ersten Mal verfilmt worden. Jetzt aber zum ersten Mal als deutsche Produktion, wird überall betont. Was entscheidet denn diese Fassung jetzt von den früheren Verfilmungen?
Also ich habe vor ein paar Jahren die Verfilmung von Lewis Milestone gesehen aus dem Jahr 1930. Das ist ein sehr beeindruckender Film. Er wurde ja auch mit 2 Oscars ausgezeichnet. Übrigens bester Film und beste Regie. Und dieser Film hielt sich eben konsequent an die Perspektive des Buches, ebenso wie auch die amerikanische Verfilmung von 1979. Und jetzt Edward Bergers Neuverfilmung, die verlässt eben die Perspektive von Paul Bäumer immer wieder und damit eben auch diese konsequente Erzählperspektive von Erich Maria Remarque. Das heißt zum Beispiel, Daniel Brühl spielt den deutschen Diplomaten Matthias Erzberger, der mit der französischen Heeresleitung im Wald von Compiègne verhandelt. Er will das Abschlachten verhindern. Und wirklich absurd schien mir die Figur des deutschen Generals Friedrich zu sein, weil David Striso spielt diese Figur, die völlig überzeichnet ist und fast wie eine Karikatur wirkt. Denn dieser General, der hält hetzerische Reden, der treibt die jungen Soldaten bis in den letzten Moment in den Tod. Und dann sieht man ihn immer wieder an reich gedeckten Tischen mit weißem Tischtuch im Braten oder Steak essen. Und er wirft dann seinem Hund Fleischstücke zu, während die Soldaten an der Front hungern. Und da fragt man sich dann schon, was sollen solche Klischees? Braucht der Krieg das, um in einem Schrecken dargestellt zu werden?
Den 17-jährigen Paul Bäumer, den Protagonisten haben Sie gerade schon erwähnt, der wird gespielt von Felix Kammerer in dieser neuen Verfilmung. Das ist ein junger Schauspieler, der am Wiener Burgtheater engagiert ist und hier sein Filmdebüt gibt. Ist der denn, ich höre sonst nämlich nicht so viel Positives bisher aus Ihren Worten raus, ist der denn in Ihren Augen eine Entdeckung fürs Kino?
Ja, also um mal was Positives zu sagen. Felix Kramer spielt diesen im Krieg verlorenen und verheizten Menschen wirklich sehr überzeugend. Diese Wandlung vom enthusiastischen, patriotischen Jugendlichen, der mit leuchtenden Augen in den Krieg zieht, also eigentlich in den Krieg stürmt, begeistert. Diese Wandlung zu einer Kreatur mit bleichem Gesicht und leeren Augen, das gelingt ihm wirklich auf bewegende Weise. Und man muss überhaupt sagen, dass die Schauspieler eigentlich durch die Bank toll sind. Auch Albrecht Schuch überzeugt als erfahrener Soldat. Und die Kameraderie ist auch wirklich berührend dargestellt. Das Problem ist nur, dass diese guten Darsteller eben nicht gegen diese Ausstattungskino-Landschaft anspielen können. Also man sieht ständig, vor den inneren Augen sieht man ständig diese Maskenbildner vor sich, die hier noch ein bisschen mehr Schlamm ins Gesicht pinseln.
Ist das die Filmsprache von Netflix? Denn hinter dieser Produktion steht ja der Streaming-Gigant.
Man könnte das schon so ein bisschen unterstellen, dass sozusagen diese ein bisschen sepiafarbenen realistischen Bilder so eine Netflix-Ästhetik ergeben. Aber ich finde überhaupt, das Ästhetische und das Geschäftsmodell von Netflix ist echt ein bisschen schwierig zu durchschauen. Es ist auch schwer vorstellbar, dass ein fast 2,5-stündiger Kriegsfilm, dessen Ausgang ja eher bekannt ist und mit nicht international bekannten Schauspielern, dass der jetzt zu einem Hit im Netflix-Menü wird. Aber solche Spielfilme sind eben für Netflix auch Werbeaktionen, Prestigeprojekte. Und deswegen kommt der Film jetzt auch in die Kinos, bevor er Ende Oktober auf Netflix startet, damit man noch die Kritiken abschöpfen kann, die Publicity. Und das Konzept, muss man echt sagen, ist ja auch aufgegangen, siehe Vorschlag zur Oscar-Nominierung.
Ja, und was daraus wird, behalten wir im Blick. Mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus sprach ich über Im Westen nichts Neues, die jüngste und dritte Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque. Heute kommt er erstmal in die Kinos. In der Opernszene gibt's schon im September Bescherung, denn kurz nach Beginn der neuen Spielzeit verteilt die Fachzeitschrift Opernwelt Geschenke in Form von Titeln. Das Opernhaus des Jahres zum Beispiel wird ausgezeichnet, sowie der Chor des Jahres. Auch die Wiederentdeckung des Jahres wird benannt. Grundlage für diese undotierten Auszeichnungen sind die Meinungen der Opernweltkritikerinnen und Kritiker. Sie reisen das ganze Jahr über durch die Musiktheaterlandschaft und tragen ihre Favoriten dann zusammen. Die Ergebnisse wurden heute veröffentlicht im sogenannten Jahrbuch der Zeitschrift Opernwelt. Und ich habe mit dem zuständigen Redakteur gesprochen, mit Jürgen Otten. Als wir vor ziemlich genau einem Jahr miteinander sprachen, da hatten Sie sich dagegen entschieden, den einen Spitzenreiter zu benennen. Sie haben wegen der besonderen Situation in der Corona-Hochzeit in jeder Kategorie mehrere Nominierte benannt. Jetzt aber gibt es wieder die eine Sängerin des Jahres und auch die Aufführung des Jahres. Darf man daraus schließen, dass sich die Opernszene wieder einigermaßen gefangen hat, dass es so etwas wie einen Normalbetrieb gibt?
Der existiert schon wieder ein bisschen länger. Also wir haben uns erholt, der Opernbetrieb hat sich erholt, auch die Kritikerinnen und Kritiker haben sich erholt. Wir haben fast wieder einen Normalzustand, wobei natürlich der Herbst vor der Tür steht. Ich möchte nicht unken, aber ich weiß nicht und höre aus den Theatern, die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Aber für den Moment können wir sagen, wir sind ganz glücklich. Es ist wieder ein normaler Opernbetrieb möglich. Es wird gespielt, es wird gesungen, es wird gestritten, es wird disputiert. Alles ist sehr schön wieder und Corona trotzdem nicht vergessen.
Apropos glücklich, am meisten freut man sich wahrscheinlich heute in Frankfurt am Main. Das Opernhaus, die Aufführung und der Chor des Jahres. Gleich drei Trophäen gehen nach Frankfurt. Was genau macht der Intendant und Geschäftsführer Bernd Löbe richtig? Beziehungsweise was kann man sich womöglich bei ihm abgucken?
Man kann abgucken, wie mache ich einen Spielplan, der das Publikum nicht vor den Kopf stößt, zugleich aber doch wieder Raritäten hervorzaubert, die auch nicht jeder Experte, nicht jede Expertin kannte. Wie mische ich das Ganze so zusammen, dass es einen Spielplan gibt, der trotzdem ausgewogen ist? Und wie schaffe ich es durch die Hintertür doch noch das 21. Jahrhundert reinzuholen, das 20. Jahrhundert reinzuholen? Also wie versuche ich modern zu sein? Das alles macht Löbe mit einem Geschick, das ihm wirklich keiner nachmacht so richtig. Man muss aber fairerweise dazu sagen, Frankfurt liegt auch einfach sehr günstig. Da fahren halt auch alle hin. Es ist einfacher, in Frankfurt Opernhaus des Jahres zu werden, als in Oldenburg, Flensburg oder Bremerhaven. Das ist auch klar. Vom Osten wollen wir mal ganz schweigen, da fährt ja sowieso fast keiner hin. Das heißt, diese Entscheidung ist auch ein bisschen natürlich der Tatsache geschuldet, dass viele Experten in Frankfurt gut aussteigen und mal eben in die Oper gehen.
In den Osten, da fährt sowieso keiner hin, haben Sie gerade gesagt, und ich horche auf. Ist die Zunft der Opernkritikerinnen und Kritiker womöglich vom Aussterben bedroht?
Das will ich nicht hoffen, aber es ist einfach so, dass, sagen wir mal, der größte Anteil dieser Experten schon mehr im Südwesten verortet ist und hier im Norden, wenn ich in Berlin schon mal anfange und nach Norden gucke, da fällt mir nicht mehr so wahnsinnig viel ein. Dieser Mainstream-Süden ist einfach Tatsache. Ich hätte auch gern hier oben mehr, Und was den Osten angeht, ja, das ist natürlich auch ein bisschen geschuldet der Tatsache, dass die ganz großen Opernhäuser da nicht zu finden sind. Semperoper ist eine Ausnahme, ist aber eher lange Zeit auch eine Touristenoper gewesen. Dafür zahlen die auch einen Preis. Es ist politisch natürlich nicht ganz einfach dort. Leipzig hat jetzt einen Wechsel, muss man mal sehen, war in den letzten Jahren ziemlich langweilig, das Programm. Und dann komme ich nochmal auf Frankfurt, die machen einfach ein gutes Programm. Also das Porträt in der Opernwelt heißt der Profi. Und genau das ist er. Er ist ein Profi, er weiß, wie er es macht.
Profis sind auch zum Beispiel der Dirigent des Jahres, Kirill Petrenko, und Regisseur des Jahres ist Kirill Serebrennikov. Täuscht jetzt mein Eindruck, oder ist das Operngeschäft, was zumindest mal diese prominenten Posten angeht, ist das weiterhin überwiegend in Männerhand?
Ja, es ist so. Sagen wir es so. Es gibt eine Ausnahme, und das ist die Regie. In der Regie haben wir viele weibliche Handschriften, viele sehr gute Handschriften. Wir haben eine Lydia Steyer, wir haben eine Tatjana Görbatschar, die muss die Namen jetzt nicht alle runterbeten. Es sind doch einige. Aber wenn ich jetzt auf die Wahl gucke, sind die Männer doch wieder vorn. Serebrennikov hat eben auch zwei ganz herausragende Inszenierungen gezeigt, und zwar Freischütz in Amsterdam, den habe ich selber auch nominiert, weil er so heiter, so klug und so lustig war und endlich mal den deutschen Wald abgeholzt hat, was dringend nötig war bei diesem romantischen Schauerstück. Dann hat er Die Nase in München gemacht, ein sehr politisches Stück, was er natürlich so politisch auch inszenieren konnte, weil er weiß, wovon die Rede da geht. Das ist schon dann auch verdient. Klaus Guth war hinter ihm auf Platz 2. Auch das ist einfach ein verdammt guter Regisseur. Was das andere angeht bei den Dirigenten, es ist ein Trauerspiel. Wir haben in Deutschland 3 GmdA. Der Rest ist in männlicher Hand. Wir haben viel zu viele Intendanten. Auch da sind es, glaube ich, 3 deutschlandweit. Leider ein beklagenswerter Zustand. Ja.
Jürgen Otten, Redakteur der Fachzeitschrift Opernwelt, die heute mit ihrem neuen Jahrbuch auch die begehrten Auszeichnungen vorlegt. Von fehlenden Frauen in den Führungspositionen der Opernhäuser haben wir ja gerade gehört. Und auch in anderen Bereichen der Kultur sieht es ähnlich aus. Und damit beginnen die Kulturnachrichten mit Jörg Biesler.
Ja, und weil es da so aussieht, fordert der Deutsche Kulturrat mehr Anerkennung für die Fähigkeiten weiblicher Führungskräfte in der Kultur. In einem heute vorgestellten Dossier mit dem Titel »Yes, we can«, Frauen in Führung, wird die aktuelle Situation analysiert und es werden Vorschläge für Verbesserungen gemacht. Noch immer ist es demnach für Frauen deutlich schwieriger, Leitungsfunktionen auch im Kultursektor zu erreichen. Und selbst bei Erreichen verdienen sie in vergleichbaren Positionen weniger Geld als Männer. Es wäre dumm, sagt der Kulturrat, das Potenzial weiblicher Führungskräfte nicht zu nutzen. Helfen könnten Mentoring-Programme, Netzwerke und nicht zuletzt eine Quote innerhalb des Leitungspersonals. Dazu passt diese Meldung. Die Kunsthistorikerin Astrid Breuer hat es geschafft. Sie wird Leiterin der Grafischen Sammlung des Frankfurter Städelmuseums. Zum 1. November wechselt sie von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe ans Städel. Astrid Reuter war seit 2008 Kuratorin im Kupferstichkabinett der Karlsruher Kunsthalle, die über eine der ältesten Grafiksammlungen Europas verfügt. Sie folgt auf Martin Sonnabend. Der rumänische Schriftsteller Mircea Cărtărescu erhält die höchste Auszeichnung der internationalen Buchmesse im mexikanischen Guadalajara. Den mit 150.000 US-Dollar dotierten Vielpreis für Literatur in romanischen Ländern. Cărtărescu wurde in Deutschland unter anderem mit dem Thomas-Mann-Preis und 2015 mit dem Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet. Damals sagte er über seine Arbeit:
Ich habe immerzu Literatur geschrieben, und zwar nicht, um Bücher zu veröffentlichen. Die Bücher sind lediglich das Endprodukt eines Prozesses der Selbst- und Welterkenntnis. Ich habe Literatur geschrieben, um in ihr zu leben, und zwar dadurch, dass ich mich der Erforschung des einzigen Exemplars der Gattung Mensch gewidmet habe, das ich mir von innen anschauen kann, meiner selbst.
Cărtărescu veröffentlicht Bände mit Gedichten und Erzählungen, und die Jury des Vielpreises lobte seine fantasievolle und überbordende Prosa, die imaginierte und realistische Elemente verbinde und die Konstruktion von Identitäten aus dem Randgebiet der europäischen Landschaft untersuche. Die Berliner Liebermann-Villa hat in ihrer Sammlung ein Gemälde als NS-Raubkunst identifiziert. Es handelt sich um ein Bild von Liebermann aus dem Jahr 1876, nämlich die Kopie eines Sankt-Adrians-Schützen nach einem Gemälde des Niederländers Franz Hals. Das Gemälde war demnach nach Liebermanns Tod im Besitz seiner Frau Martha und im Zuge der Verfolgung durch die Nationalsozialisten habe die fast ihr gesamtes Vermögen verloren. Inzwischen gibt es bereits eine Einigung mit den Urenkelinnen der Liebermanns. Die haben auf eine Entschädigung verzichtet.
Jörg Wiesler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Keine Gasumlage, aber eine Gaspreisbremse wird es geben. Das haben Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner in einer gemeinsamen Pressekonferenz angekündigt. Details erfahren Sie gleich in den Informationen am Abend. Das war Kultur heute an diesem Donnerstag mit Marja Elmenreich am Mikrofon.